Es fühlt sich schon lange zurück an, aber letzten Sonntag war Bundestagswahl. Und wir waren aufgefordert, ein Kreuzchen zu machen, eine Wahl zu treffen, welche Partei Deutschland regieren soll. Ich weiß nicht, wie es euch, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber von vielen Rückmeldungen und Leuten, mit denen ich so gesprochen habe, da waren die wenigsten wirklich überzeugt, restlos überzeugt von der Partei, die sie da gewählt haben. Und diese Formulierung, die hat sich in den letzten Jahren schon bei uns eingeprägt, wir wählen halt das geringste Übel. Wir wählen halt das geringste Übel. Überzeugung klingt irgendwie anders. Heute Morgen in der Lukasgemeinde, da wurde auch gewählt. Ihr Täuflinge seid gewissermaßen zu einer Wahl gegangen, aber eure Wahl, die sah ganz anders aus. Ihr habt heute eine Wahl getroffen mit großer Überzeugung, mit einer eindeutigen Stimme zu sagen, ich will zu Jesus Christus gehören. Ich will mein Leben ganz und gar Jesus anvertrauen. Jesus sagt mal in Matthäus 10, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wisst ihr es, wie heute wendet sich Jesus zu seinem Vater im Himmel und sagt, ey, die fünf, die kenne ich, die gehören zu uns, die gehören jetzt zu unserer Familie, die werden wir immer im Blick behalten. Und wir freuen uns als Gemeinde riesig, weil was Besseres könnte euch gar nicht passieren. Ich würde euch über einen Bibeltext reden oder mit euch auch als ganze Gemeinde, der auch von einer Taufe handelt. Der steht in Apostelgeschichte 8 und ich lese mal ab Vers 26. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Sätze gelesen, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Und man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht denn hier dieser Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorbeifuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Ey, da ist Wasser! Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von dort aus zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall die rettende Botschaft von Jesus, selbst im entfernten Caesarea. Soweit mal der biblische Text hier. Die Geschichte handelt von einem Mann, der aus Äthiopien stammt und als Finanzminister das Vermögen der Königin von Äthiopien verwaltet. Das Reich der Äthiopier lag damals anders als heute am Oberlauf des Nils. Es hatte keinen großen Kontakt mit anderen Ländern, galt als relativ abgeschlossen und regiert wurde es von den Müttern der Könige. Kandake nannte man sie. Wie wir erfahren, ist der Äthiopier hier ein Eunuch, also er ist durch Kastration zeugungsunfähig gemacht worden. Das machte man damals gar nicht so selten und vor allem hatte das eine religiöse Bedeutung. Dieser Mann ist Regierungsbeamter, gehört also zu den Mächtigen des Landes. Und was wir mitbekommen ist, dass ihn das, was er bisher erlebt hat, dass ihn das alles nicht so befriedigt. Obwohl er eine sehr bedeutende Stellung inne hat, wahrscheinlich alles besitzt, was man sich so wünscht, sehr erfolgreich beruflich ist, treibt ihn etwas um. Treibt ihn etwas an. Er ist so etwas, ich möchte es mal einen Gottsucher nennen. Er ist auf der Suche nach Wahrheit. Wahrheit, die er bisher noch nicht gefunden hat. Wahrheit, die er bisher gefunden hat, ihn noch nicht überzeugt hat. Er ist nicht gesättigt, er ist nicht zufrieden mit dem, was er bisher gesehen hat. Und obwohl er aus religiösen Gründen ja kastriert worden ist, scheint ihn seine Religion bisher nicht überzeugt zu haben. Und für diese Suche nach Wahrheit, für diese Suche nach Gott ist er bereit, eine Menge zu investieren. Er zieht los, er zieht in bereist weite Länder, er ist viele Tage unterwegs. Und er landet schließlich in Jerusalem. Wahrscheinlich ist er durch Diaspora-Juden, also durch Juden, die im Ausland leben, auf den Gott Israels aufmerksam geworden. Und was er von diesem Gott Israels hörte, das hat ihn irgendwie so fasziniert, dass er mehr wissen will. In Jerusalem wird er aber wahrscheinlich ziemlich enttäuscht. Denn am Eingang des inneren Tempelbezirkes, also dort, wo die Juden dann endlich Gott anbeten, wo sie ihn suchen, wo sie ihn finden, da prangert ein ganz großes Schild, was Heiden sagt, ey, wenn ihr hineinkommt, müsst ihr mit der Todesstrafe rechnen. Hier dürft ihr nicht weiter. Sie dürfen nur so in dem Vorhof bleiben, der für die Heidennation bestimmt ist. Also als er endlich da ist, darf er doch nicht da rein, wo es endlich spannend wird. Er ist gar nicht weit von Gott entfernt, er ist in Jerusalem, er ist in dieser alten Stadt Gottes, aber so richtig nah an Gott kommt er nicht ran. Christen hat er auch noch nicht getroffen, er war doppelt nah an Gott dran, sieht aber die Kirche nicht und muss irgendwie unbefriedigt die Heimreise antreten. Auf dem Marktplatz gönnt er sich dann noch eine Jesaja-Rolle, die war schweineteuer damals, aber er hat das Geld. Und er hat einen langen Hauseweg vor sich, dann hat er wenigstens was zu lesen, also kauft er sich die. Halt einen Moment an. Ihr Täuflinge, ihr seid vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so etwas wie Gottsucher gewesen. Ihr habt alle irgendwie früh was von Gott gehört, aber man kann den Glaube der Eltern nicht erben. Es muss das eigene werden. Vielleicht habt ihr auch gefragt, Gott, zeig dich mir, offenbar dich mir, ich will dich kennenlernen. Vielleicht hat Gott euch an der einen oder anderen Stelle auch bewahrt, in Dinge zu stark abzutauchen, die nicht gut gewesen wären. Und dann dürftet ihr aber an einem Tag in eurem Leben Gott finden. Hat er sich euch so vorgestellt, dass ihr gesagt habt, ja, mit diesem Gott, der auch der Gott meiner Eltern ist, auf den möchte ich mich einlassen, mit dem möchte ich leben. Eure Reise hat ein Ende gefunden an diesem Tag, weil ihr mit heute entschieden habt, mit diesem Jesus will ich ganz und gar unterwegs sein. Und ihr dürft euer Herz auch in Zukunft weiter mit der Wahrheit Gottes fluten, mit der Liebe Gottes, mit dem Frieden Gottes. Da liegt noch ein riesiges Erbe vor euch. Aber eure Reise hat einen Abschluss, obwohl es gleichzeitig auch ein Beginn in die Zukunft ist. Ein Satz an uns als Gemeinde. Die Bibel sagt uns, dass Jesus gekommen ist, um das Verlorene zu suchen. Das hat Jesus ja immer selber wieder deutlich gemacht. Das heißt, in seiner Gemeinde dürfen keine Schilder hängen, die irgendeinem Menschen den Eintritt verwehren. Ich meine, was ist das für eine Tragik, dass jemand bis nach Jerusalem reist, Gott finden möchte, im Tempel, wo Gott wohnt, endlich Zugang haben möchte und dann darf er aber gar nicht rein. Aber seit Jesus Christus gekommen ist, hat sich das geändert. Sowas braucht nicht mehr vorkommen. Sowas muss nicht mehr vorkommen. Manchmal gibt es in unseren eigenen Herzen auch so etwas wie Schilder. So innere Schilder, die wir in uns tragen und wo wir sagen, also solche Leute gehören doch nicht hier rein. Die haben unter uns doch keinen Platz. Ich will es an dieser Stelle einmal so deutlich sagen, unsere Gemeinde hat noch der größte Sünder, der größte Spötter, wer auch immer Gott sucht, einen Platz. Niemand von uns darf irgendjemand daran hindern, hier hineinzukommen und hier Gott zu suchen. Ungeachtet seiner politischen Überzeugung, seiner gesellschaftlichen Stellung, seiner Vergangenheit, wer immer er oder sie auch ist. Sie dürfen hier hinkommen und Gott suchen. Unser größter Wunsch ist, dass sie in unserer Mitte Gott finden. Deswegen müssen wir immer wieder darauf achten, dass wir weder äußerlich Schilder drauf machen, noch in unserem Herzen irgendwelche Schilder entstehen lassen, die Leuten den Zugang verwehren, in unserer Mitte Gott zu suchen und ihr Fragen zu stellen und die Bibel aufzuschlagen und nachzufragen und unter uns hier zu sein. Das stretcht manchmal, aber wir dürfen das niemand verwehren. Zweitens, der Gott, den der Äthiopier sucht, hat in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, für Gottsucher eine ganz wichtige und bedeutende Zusage gegeben. In Jeremia 29 heißt es, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich euch. Jesus hat es auch versprochen. In Lukas 11 sagt er zum Beispiel, sucht und ihr werdet mich finden, klopft an und die Tür wird euch aufgetan. Jesus macht Mut, ey, sucht den lebendigen Gott. Er wird sich von dir finden lassen. Und das passiert auch in unserer Geschichte. Der Äthiopier ist eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass er in Jerusalem Gott nicht gefunden hat, aber Gott hatte schon Initiative ergriffen. Gott wollte sich diesem Äthiopier vorstellen, der so bereit war, sich aufzumachen. Das Erste, was Gott macht, ist, er sendet einen Engel zu Philippus. Keine Ahnung, wie lang der Engel unterwegs war und wie er genau aussah, aber Philippus bekommt Besuch von einem Engel und der sagt ihm, lauf Richtung Süden. Und zwar auf die einsame Straße. Jesus nennt ihm sogar, also der Engel sagt ihm eindeutig, wie die Straße heißt, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und Philippus macht sich auf. Und zweitens sendet er dem Äthiopier auf seiner Heimreise einer seiner Leute entgegen. Philippus weiß das allerdings gar nicht, denn er hat nur den Auftrag bekommen, auf dieser Straße zu laufen. Dass Gott ihn Philippus schickt, ist insofern interessant, dass Philippus eigentlich mitten in einer Erweckung steckt in Samarien. Philippus ist da viel am Predigen, Leute kommen zum Glauben, es ist Gemeinden entstehen, Zeichen und Wunder passieren. Der ist eigentlich gerade so in so einem Epizentrum des Wirkens Gottes. Aber Gott leistet sich, den Philippus da rauszurufen, ihn einfach mal laufen zu lassen, mehrere Tage lang, schätzungsweise 80 bis 100 Kilometer, wo Philippus überhaupt keine Ahnung hat, was er denn da genau machen soll. Für mich ist es fast ein kleines Wunder, dass der Philippus nicht irgendwann umgekehrt ist und sich sagt, ich glaube, das ist irgendjemand anders gewesen, der mich das hier gemacht hat machen lassen. Warum laufe ich ohne Infos durch die Wüste? Was spannend ist auch noch, Gott musste den Philippus losschicken, noch bevor der Äthiopier sich entschied, seine Heimreise anzutreten, denn sonst hätten sie sich verpasst. Damit sich ihre Wege kreuzen konnten, war Philippus schon beauftragt worden und am Wandern, als der Äthiopier noch in Jerusalem versucht, in den Tempel reinzukommen und es nicht darf. Dass der Äthiopier als Ausländer eine Jesaja-Rolle ergattern konnte, scheint so zufällig, aber war von Gott doch wunderbar geplant. Er sollte in der Schrift Jesus entdecken. Er sollte ein Mann des Wortes Gottes werden. Gott zeigt sich also in dieser Geschichte als ein Gott, der diesen Äthiopier ernst nimmt, auf seiner Suche, der auf sein Herz reagiert, der seine Engel schickt und seine Leute mobilisiert, damit der bei ihm landen kann. Auch dazu vielleicht zwei, drei Anmerkungen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und dir geht es wie dem Äthiopier. Du bist auf der Suche. Und wo immer du bisher gesucht hast, hast du nicht das gefunden, von dem du gehofft hast, dass du es finden würdest. Und alles, was du bisher ausprobiert hast, hat dich hungrig zurückgelassen. Ich möchte dir Mut machen, nicht aufzugeben. Wenn du ernsthaft suchst, sagt der lebendige Gott, ich werde mich von dir finden lassen. Und ich möchte dir sagen, es gibt dieses Leben, wonach du dich suchst. Es gibt den lebendigen Gott, der dich kennt, der dich liebt, der eine Berufung auf dein Leben gelegt hat und der versöhnt mit dir Zukunft gestalten möchte, bei dem du Heimat finden darfst und dein Erbe antreten darfst, was größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt ein Leben voller Sinn, voller Glück, voller Erfüllung, Vision und Mission. Suche bei Gott und er wird sich von dir finden lassen. Vielleicht unterhältst du dich nach dem Gottesdienst auch mit den Täuflingen. Vielleicht suchst du jemand aus der Gemeinde mal auf und sagst mal, warum bist du eigentlich hier? Wie hast du Gott gefunden? Wie hast du das gemacht? Wenn du möchtest, kannst du zu mir kommen. Suche und du wirst Gott finden. Zweiter Gedanke, wie schon gesagt, beeindruckt der Gehorsam von Philippus. Gott sagt ihm etwas und er ist bereit loszugehen. Er weiß noch nichts Genaues, er kennt nicht den ganzen Plan, aber er marschiert erstmal. Jeder von uns, der hier sitzt und Christ geworden ist, der hatte Menschen, die Gott uns gesandt hat. Und ohne diese Leute wären wir nicht hier. Wärst du nicht hier, wäre ich nicht hier. Einige von uns hatten das große Glück, dass da Eltern waren, die wie Gesandte Gottes waren. Bei anderen waren es vielleicht Geschwister oder Verwandte oder eine betende Oma. Bei anderen waren es Schulfreunde oder Arbeitskollegen, die gesagt haben, ey, willst du nicht mitkommen in die Gemeinde? Ich will dir erzählen von dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Und nur weil es solche Leute gab, die dich und mich eingeladen haben, sind wir hier. Und vielleicht möchtest du heute irgendwann nochmal deine Hände falten und Jesus Danke sagen für den Menschen oder für die Menschen, die dir die Möglichkeit gegeben haben, diesen lebendigen Gott kennenzulernen. Dann ist aber auch die Frage, hey, zu wem sendet Jesus dich? Wer soll durch dich Jesus kennenlernen? Wer darf durch dich eingeladen werden in die Gemeinde oder eine Chance überhaupt haben, in den Alpha-Kurs mal einzusteigen, sich mal Gedanken zu machen über das, was wir über Jesus wissen? Was dir hier auffällt, ist, dass Gott einen Engel sendet, aber dass er den Engel nicht zum Äthiopier schickt. Man könnte doch denken, Jesus, warum schickst du, oder Gott, warum schickst du nicht gleich den Engel zum Äthiopier? Aber Gott tickt nicht so. Er will seine Leute, er will seine Gemeinde nutzen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Sie sollen Licht und Salz sein. Er will nicht ohne uns arbeiten. Er will sein Ding nicht ohne uns machen. Er will uns gebrauchen. Wir denken, Mensch, Jesus, wie unkompliziert für dich ist, ohne uns zu machen. Aber er möchte dich, trotz aller Unperfektheit, trotz allem, was wir manchmal denken, Gott, das ist viel zu groß für mich, nimm lieber andere. Er will es mit uns machen. Ein letztes Wort, vielleicht bist du gerade in eine Richtung am Marschieren, weil du meinst, Gott hat dir das gesagt, aber noch ist nicht viel am Passieren. Philippus musste sich auch ein bisschen gedulden, musste ein bisschen weiter wandern, ehe er Gottes Plan erkennen konnte. Ich möchte dir einfach Mut machen, lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten, wenn du von Gott weißt, dass du in diese Richtung gehen solltest. Gott hat alles im Blick, Gott hat sein Timing. Bleib vertrauensvoll. Ein letzter Gedanke. Es kreuzen sich also auf dem Weg nach Gaza von außen gesehen ganz zufällig der planlose, aber gesandte Wandersmann Philippus und der frustriert enttäuschte Äthiopier. Der Äthiopier liest in seiner Kutsche laut an seinem Andenken aus Jerusalem vor und versucht Jesaja zu verstehen. Es geht ihm wie uns. Manchmal verstehen wir den Inhalt nicht ganz. Er hat jedenfalls nichts kapiert von dem, was er da liest. Als Philippus die Kutsche sieht, spricht der Heilige Geist zu ihm, geht zu dem Wagen da. Und wahrscheinlich hat Philippus nur gedacht, endlich weiß ich, wozu ich da bin. Er hört den fremden Jesaja lesen, hört vielleicht auch, dass er nicht so richtig weiß, was er da liest und fragt, sag mal, verstehst du, was du da eigentlich da liest? Der Äthiopier ist ehrlich und sagt, nein, wie soll ich das dann auch verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er hat gerade Jesaja 53 gelesen, wo die Kreuzigung Jesu prophetisch vorhergesagt und beschrieben wird und wie Gott Versöhnung zwischen Gott und Mensch herstellen wird. Dabei wird berichtet, welchen Tod der Sohn Gottes auf sich nehmen wird, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen. Dass der Äthiopier das nicht versteht, das liegt irgendwie auf der Hand. Denn das, was hier beschrieben wird, ist das absolute Kontrastprogramm zu dem, was er als Äthiopier gedacht hat in seiner Rolle auch als Finanzminister, wie Gott sein wird. Er verstand schon allein von Berufswegen nur die Sprache des Geldes und der Macht. Er kannte nur in sich verliebte Königshäuser und machtbesessene Politiker. Das war sein Tagesgeschäft. Damit kannte er sich aus. Und von denen wusste er, ein Mächtiger, ein König wird niemals freiwillig auf seinen Palast, einen prunkvollen Thron, großartige Kleidung verzichten. Der wird sich niemals nicht zu erkennen geben, denn dass er König war, das beschert ihm doch gerade Applaus, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Einfluss. Niemals wird ein König freiwillig irgendwas abgeben oder teilen. Und jetzt liest der Jesaja, dass der Gottesknecht, der Sohn Gottes, auf all das verzichtet, einen Weg der Erniedrigung eingeht und einen grausamen Tod erleiden soll, der am Holzkreuz endet. Ehrlich gesagt, das verstand er nicht. So einen Gott kannte er nicht. Warum sollte der sowas tun? Wer würde sowas freiwillig machen? Und jetzt erklärt ihm Philippus, dieser vorhergesagte Gottesknecht und Gottessohn, der war vor einiger Zeit tatsächlich auf der Erde, der war in Jerusalem. Er hat wie angekündigt alles im Himmel gelassen und ist einen Weg der absoluten Erniedrigung gegangen, bis ans Kreuz vor den Toren Jerusalem an Golgatha. Und dann hat er dem Äthiopier von dem Problem der Sünde erzählt, dass wir Gott einfach außen vor lassen aus unserem Denken, nicht dankbar sind, lieber unser eigenes Ding machen, stolz sind, denken, wir brauchen Gott nicht. Und dass der lebendige Gott aber da ist und mit uns in Gemeinschaft und Beziehung treten möchte, aber dass unsere Rebellion, unser Egalsein, dass das Schuld und Sünde vor Gott aufbringt und dass Gott aber sich erniedrigt hat, um damit umzugehen, für diese Sünde und Schuld zu sterben am Kreuz, um mit uns versöhnt zu leben. Und dass Gott wollte, dass dieses Verbotsschild, was am Tempel stand, dass es niedergerissen wird und dass alle Zugang zu ihm haben konnten. Und während Philippus diese gute Nachricht, das Evangelium erklärt, offenbart sich Gott diesem Äthiopier, bekommt er tatsächlich in dem Moment Gottes Erkenntnis geschenkt. Er erkennt seine Schuld, er versteht diesen riesigen Liebesakt Gottes und er möchte in die Familie Gottes aufgenommen werden. Philippus als guter Evangelist erklärt natürlich gleich das ganze Programm bis zur Taufe und sagt, Gott, wasch meine Sünden ab, ein neues Leben geschenkt zu bekommen, Teil der Familie Gottes werden. Und der Äthiopier ist so überwältigt, so überzeugt, so ergriffen von der Realität Gottes, dass er zwar erst ein paar Minuten vorher zum Glauben gekommen sagt, ey, wenn das alles ist, dann möchte ich mich taufen lassen. Wenn das die Realität ist, dann möchte ich das sofort machen. Als sie in einem kleinen Tümpel, einem kleinen See vorbeikommen, stellt er nur die Frage, hindert mich irgendwas getauft zu werden? Gibt es irgendetwas, warum ich das nicht tun sollte? Und er lässt die Kutsche anhalten, er steigt aus und Philippus tauft ihn dann an Ort und Stelle. Dann kommen sie raus aus dem Tümpel, Philippus ist schon gar nicht mehr da, der Geist Gottes entzieht ihn auf geheimnisvolle Weise. Und dann heißt es einfach nur so schön, dass der Äthiopier mit fröhlichem Herzen weiterzieht. Innerhalb von 1-2 Stunden wird sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er lernt den lebendigen Gott kennen. Er wird Teil der Familie Gottes. Er wird ein Mann des Wortes. Mit der Jesaja-Rolle zieht er weiter und er kennt den lebendigen Gott. Philippus hat ihm erklärt, Jesus ist der Schlüssel zur Rettung. Jesus ist der Schlüssel zum Heil. Er bezahlt, was wir bezahlen müssten. Er trägt, was wir tragen müssten. Alles, was wir tun müssen, ist dieses Geschenk annehmen, umkehren von unseren Wegen und sagen, Gott, ich will mit dir. Ich will dich in meinem Leben. Euch fünf ist heute Heilung widerfahren. Euch ist Rettung widerfahren, unwiderruflich. Eure Sünden sind bezahlt von gestern, heute und von morgen. Die Ewigkeit ist in eurem Herzen und ihr werdet in Ewigkeit bei Gott sein. Gott wird euch begleiten, das hat er euch versprochen und verspricht er euch heute. Ihr dürft mit fröhlichem Herzen nach Hause gehen, weil die ganze Güte des Himmels, die gehört euch. Von jetzt an werden Güte und Barmherzigkeit euch folgen für den Rest eures Lebens. Und Gott selbst wird mit euch sein. Amen.